Das Technikmagazin Digital wird euch präsentiert von Oilbräu, das naturtrübe Winterthurer Bier.
Wir identifizieren uns nicht nur mit dem Gabriel Knight, sondern auch mit dem Larry Leffer. Wir sind die vom Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. Das ist die Sendung von der Woche 48 im Jahr 2014. Am Mikrofon ist einer der Guybrush Tripwood als der Duke Nukem. Mein Name ist Matthias Schüssler und ich werde heute verstärkt vom Dominik Dussek. Den kennt ihr schon von letzter Woche. Das hat sich so bewährt. Das machen wir gerade nochmal.
Ja. Hallo?
Hallo.
mein Kopfhörer ist so leise. Wer sind die Namen, die du da dauernd bringst? Letztes Mal ging es um Literatur, da habe ich ein bisschen Ahnung, aber jetzt hier Geffer, was? Geffer?
Das, der Duke Nukem, der Guybrush Threepwood, du hast nie die Spiele gespielt.
Nein.
Also Monkey Island.
Ich spiele nicht.
Gabriel Knight, da hat das Spiele gleich geheißen wie der Held draus und der Larry Leffer, den kennt man Leffer. Auch. Das ist der Leisure Suit Larry, das ist so ein kleines Männchen, wo auf der Suche nach einem grossen Liebesabenteuer durch ganz peinliche Sachen stolpern.
Ah, ein romantisches Computerspiel, sowas gibt es,
oder? Ja, romantisch ist vielleicht nicht ganz der richtige okay. Ausdruck. Also eher anzüglich, so auf dem,
sogar?
Auf dem Niveau von American Pie.
Anzüglich, ah, okay. Verstehe. Ist gut. Die erste Frage wird später gleich hier anschließen.
Also gut. Heute ist ja das Thema wieder einmal Hummerbox Live. Wir besprechen die Computerprobleme, die ihr uns per E-Mail habt zukommen lassen. Mit akuten Problemen, wie immer, läutet ihr ins Studio an auf 052-203-3100. Und wenn euer Problem in 140 Zeichen Platz hat, dann schickt ihr es uns via Twitter mit dem Gartenhag-Tag Stadtfilter. Und bevor wir anfangen, habe ich noch eine kleine Rückmeldung. Der Simon hat uns auf die letzte Hummerbox Live-Sendung in der Folge, die Folge 127 vom Podcast namens Hoaxilla empfohlen. Die Folge heisst Kabelklang und geht eben dieser Frage nach, ob dann goldige Kabel und Stecker wirklich besser sind als für den Klang als die aus Kupfer.
Warum ist das eine Hi-Fi-Sendung? Ist ja keine Hi-Fi-Sendung hier, sondern eine Computersendung.
Die Frage ist das letzte Mal aus unerfindlichen Gründen auftaucht.
Und du hast sie trotzdem beantwortet, das ist natürlich super.
Nein, es ist, glaube ich, um HDMI-Kabel gegangen, wo ja auch, wo man so Gold in Goldig kann kaufen für ein Heidengeld. Und ja, da fragt sich, dann beim analogen Klang kann man sich ja noch vorstellen, dass da allenfalls die Güte von dem Material schon eine Rolle spielt, aber beim digitalen Signal.
Komisch, ja. Eben. Das ist nur was für Snobs.
Eben, Hoaxilla muss man hören und dann weiss man es. Und jetzt darfst du anfangen mit deiner Lieblingsfrage.
Okay, ich dachte eben Anzüglichkeiten und so weiter als Vater von zwei Kindern stelle ich die folgende Frage als erstes. Daniela schreibt: Ich bin Mutter zweier Primarschülerinnen und an der Schule sind Waren Pornos im Umlauf, die die Schüler den anderen auf Smartphones zeigten, ja? Diese Geräte des Teufels. Ich möchte nun wissen, ob und wie genau man Smartphones kindersicher machen kann. Ich würde auch gerne wissen, ob das empfehlenswert ist, pädagogisch, aber da weiß nicht, ob du der Richtige bist.
Lustigerweise bin ich das, weil wir haben ja zu der Kinderkulturwoche haben wir eine Sendung gemacht, genau zu dem Thema. Das ist das Digital 251 vom 22.04. Digitale Kinderstube hat das geheissen und der Experte, wo mir dort Thomas Müller hat er, glaube ich, geheissen, aber ich könnte mich irren, der hat hier empfohlen, nein, also eigentlich sind die technischen Massnahmen, die kommen ganz am Schluss vielleicht noch also als Ergänzung, aber sinnvoll ist, sind klare Regeln von ihm ausgesehen und auch, dass man halt das altersgerecht so ein bisschen die Technik einführt und nicht schon die ganz Kleinen mit einfach ins freie Internet lässt und so. Und ich glaube, gerade in dem Fall ist es wahrscheinlich so, kann man das Problem mit technischen Mitteln nicht eindämmen, weil ich weiß jetzt nicht, wie so Porno-Videos im Schnitt in Umlauf gebracht werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel mit Messenger passiert, mit Apps wie WhatsApp, und die willst du ja nicht, die müsstest du entweder ganz verbieten oder dann musst du damit rechnen, dass da auch Inhalte umgeschickt werden, wo nicht im Sinn vom Erfinder sind oder also nicht im Sinn vom Kinderschutz, weil wie will die App unterscheiden, ob das jetzt ein Porno-Video ist oder vielleicht ein lustiges Video.
Gut, man könnte ja vielleicht sagen, also ich rede mal so vor mich hin, man müsste diese App-Betreiber mehr in die Verantwortung nehmen, dass sie das so machen, dass, ich meine, bei YouTube und sowas gibt es ja, also verschiedene Seiten behaupten ja auch Facebook, dass sofort, wenn nämlich anzüglichen Fotos, dann werden die wieder runtergenommen und so.
Aber da würde natürlich jede Schreie Privatsphäre verletzt, weil was fällt denen nie in meine privaten Nachrichten nie zu schauen?
Stimmt auch wieder. Und eben als User glaube ich auch, wie sollte denn das gehen? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Kindern WhatsApp verbieten wollen würde, würde ich eine Krise enormsten Ausmaßes heraufbeschwören.
Eben, du kannst nicht die Kommunikationsmittel, also das ist wie halt immer bei diesen Kommunikationsmitteln, du kannst Sachen schicken darüber, die kulturell wertvoll sind, die das Kindeswohl fördern, und du kannst
zum Beispiel Stadtfilter-Podcasts.
Zum Beispiel, das wäre ein sehr gutes Beispiel sogar. Ja. Aber du kannst halt jeglichen Schmutz damit verbreiten, und das kann man nicht technisch unterscheiden. Also darum, Es gibt schon so Ansätze, zum Beispiel beim iOS, also beim iPhone, kannst unter allgemein, unter Einschränkungen, kannst dann zum Beispiel sagen, das Kind darf nur auf die und die Webseite drauf. Das wäre jetzt vielleicht bei kleineren Kindern, wo kannst sagen, das hat dann so eine Handvoll Webseiten, die es darf anschauen darf, und das freie Internet ist erst dann ab einem gewissen späteren Zeitpunkt zugänglich. Bei Android gibt es die eingeschränkten Profile, da kann man in der Hilfe nachlesen, wie das geht, kann man das auch machen, aber eben, ich glaube, das ist nur ein Krücken und alles andere. Wahrscheinlich wäre es gescheiter, wenn du siehst, an dieser Schule hat es ein Porno-Problem, in dem da in der Pause nichts mehr anders gemacht wird, als die Filme täuschen, dann müsste man wahrscheinlich das mit dem Lehrer angehen und nicht auf einer technischen, sondern auf einer schulischen Ebene lösen. Und wenn der Lehrer nicht weiss, wenn er damit umgehen soll, dann gibt es ja da sicher auch Anlaufstellen, Beratung, wie auch immer.
Aber nur, um das nochmal zu wiederholen, was du gerade gesagt hast, um der Daniele ihre Frage vielleicht noch zu beantworten, wenn sie auf unsere guten pädagogischen Ratschläge, oder auf deine vor allem, nicht hört, ja, kann sie aber und rausfinden würde, es würden da immer wieder von den Schülern gewisse Websites angeschaut, die könnte sie sperren oder unzugänglich machen.
Wobei eben also auch dann hat sie es zwar bei ihren Kind gesperrt, aber dann haben die Kind einen Kollegen, der das nicht hat, gesperrt, der darf machen, was er will mit seinem Smartphone, und dann schickt er halt denen das Video oder das Bild oder wie auch immer. Die sind ja dann eben auch, häufig ist es ja tatsächlich so, laden dann so die Sperren geradezu auch, das hat auch unser Experte im Podcast hier gesagt, laden die ein, um die Beschränkungen sie zu umgehen. Und meistens schaffen die Kinder das auch. Die sind ja
was verboten ist, das macht uns gerade scharf.
So ist es.
Hieß es ja einst.
Ja.
Gut, ist das erschöpfend beantwortet? Gut. Ich komme weiter. Ich habe festgestellt, dass mir so einen Fragenkatalog gegeben. Es gibt einen kleinen Schwerpunkt, nämlich Backup-Fragen zum Backup. Und das Wort Backup-Strategie, nach kurzem Stirnrunzeln habe sogar ich gewusst, was es ist. Also hier, Daniel aus Wiesendangen fragt, was ist aus eurer Sicht eine vernünftige Backup-Strategie für einen Privatanwender? Was haltet ihr insbesondere von Lösungen, bei welchen die Daten jeweils gleichzeitig auf zwei Festplatten geschrieben werden?
Also über Backups haben wir immer mal wieder geredet. Das ist ja auch so ein Mantra. Man muss, egal wie man es macht, man muss es, wenn man seine Daten will, wieder haben, auch nach einer Panne, dann muss man das machen. Und
wie oft?
Ich würde sagen, so häufig wie möglich. Am besten ist eine Lösung, die das kontinuierlich macht. Da gibt es verschiedene Ansätze, zum Beispiel man kann einen Dienst aufsetzen, der das kontinuierlich verschlüsselt in ein iCloud oder einfach in eine Festplatte im Internet, virtuelle Festplatte sichert. Dort gibt es, ich habe das glaube ich mal vorgestellt, Duplikati heisst das. Auf meinem Blog, wenn ihr googelt, nach Datenbackups in die Dropbox stopfen, dann findet ihr den Beitrag, wo das Duplikati erklärt. Könnt auch einfach nach Duplikati suchen, wenn ihr euch zutraut, das selber aufzusetzen. CrashPlan ist eine Software, die der Mac immer mal wieder gerne empfiehlt. Da kann man zum Beispiel übers Kreuz via Internet Backups machen. Also das heisst, wenn du einen Kompi im Büro hast, dann kannst du den sichern, also kannst du auf dem die Inhalte von deinem Privatcomputer sichern und umgekehrt. Dann hast du auch das räumlich getrennte, die räumlich getrennte Datensicherung, die noch relativ wichtig ist. Weil eben,
das kannst du über die Cloud machen, oder was?
Also einfach über das Internet.
Ja, über das Internet.
Oder ich habe noch immer noch eine relativ primitive Lösung. Ich habe zwei Festplatten und dort, die hänge ich an meinen Computer an per USB, synchronisiere dort meine Daten drauf, dann nehme ich die eine mit ins Büro, tue sie dort in die Schublade und nehme die andere heim und mache dort Sicherung. Und das kann man täglich machen, ich finde jetzt einmal pro Woche lang. Und dann hast du immer eine Sicherung, einen Datensatz mit allen Daten sicher außer Haus, weil eben, ich finde häufig, also nein, häufig ist falsches Wort, aber das grösste Problem mit diesen lokalen Backups, die neben dem Computer liegen, ist, wenn das Haus runterbrennt, wenn es vom Erdrutsch, aktuelles Beispiel, vom Erdrutsch dein Haus weggerissen wird und du bist zufälligerweise nicht drin, weil wenn auch drin bist, dann hat sich das Problem sowieso erledigt. Aber wenn du nicht drin bist, dann ist deine Backup-Festplatte und dein Computer weg. Also darum, ich finde auch, dass gleichzeitig auf zwei Festplatten sichern, da gibt es so Lösungen, Drobo zum Beispiel, typischerweise so die klassische Sicherungsmethoden, die brauchen auch teilweise mehrere Festplatten, aber das bringt es nicht. Also ich glaube, wenn man, das ist eine Sicherheit, wo mir nichts nützt, weil das dann die Festplatte im Computer und die auf dem Backup-Medium crasht, das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Also das ist dann vielleicht für ein kleines Unternehmen sinnvoll oder für ein grosses Unternehmen, aber als Privatanwender ist das räumlich getrennte meines Erachtens wichtiger. Und was es da so alles an Software gibt und an Möglichkeiten, habe ich auch mal in meinem Blog zusammengestellt. Da gibt es so einen schönen Bitly-Link, den ihr ja immer so liebt, weil dann könnt ihr die gerade, während wir davon reden, eintippen. Also bit.ly/backup-tipps, Tipps mit zwei P ja, und ohne Y. Es gibt Leute, die können Tipp und Typ nicht unterscheiden, merke ich immer wieder.
Tipps, ja, ganz klar. Aber jetzt nur, weil du vorher diese Lösung mit in der Cloud auf einer virtuellen Festplatte speichern, zu denen würdest du raten, auch nach dem, was wir alle über das grenzenlose Ausspionieren von allem, was irgendwo rumliegt, wissen heute?
Ja, also das kann man schon machen, man sollte einfach sicher sein, dass das wirklich gut verschlüsselt ist. Und das kann man eben, gibt es so Dienste, die das machen, die das versprechen, eben das CrashPlan sagt, dass da gibt es andere, aber man kann ja die auch eben zum Beispiel über das Duplikati, das verschlüsselt das schon, bevor es deinen Computer verlässt. Und dann kann man sagen, wenn die Verschlüsselung gut implementiert ist, dass gute Verschlüsselung ist, dann ist das nach wie vor sicher. Ist natürlich immer so, sobald du Software brauchst, die du nicht selber programmiert hast, musst du der immer ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Das ist das grosse Problem, aber grundsätzlich ist Verschlüsselung nach wie vor eigentlich eine Methode, die schützt, wenn man sie richtig einsetzt, wenn man die richtigen Produkte nutzt und ja, nicht fahrlässig ist.
Gut, ich habe freie Hand bekommen von dir in der Reihenfolge der Fragen und da ich ja Anhänger der gepflegten Paranoia bin, ja, habe ich die Fragen immer am liebsten. Ich habe jetzt bis jetzt, finde ich, sehr, sehr nützliche Fragen als erstes ausgesucht, aber jetzt kommt meine Lieblingsfrage. Ja? Nummer 10 ist es auf deiner Liste. Guido schreibt, in der rechten unteren Ecke meines Notebooks erscheint die Meldung, Ihre Windows-Version könnte eine Fälschung sein. Der Bildschirmhintergrund wurde auf schwarz gestellt. Ich bin den Anweisungen gefolgt und und das System wurde als echt anerkannt. Ich habe Microsoft angerufen und nachgefragt, mit welchem Recht sie in meinen Computer eindringen. Antwort: Dieses Recht hätten sie. Es bleibt ein schales Gefühl. Wie kann ich mich gegen solche Übergriffe schützen? Das ist ja haarsträubend hier.
Das ist die tolle Aktivierungsfunktion vom Windows. Die gibt es wahrscheinlich seit dem XP schätzungsweise. Auch im Office ist die drin. Da geht es darum, Schwarzkopien einzudämmen, und darum probiert das Windows festzustellen, wie häufig dass es installiert worden ist. Und das macht es anhand von Hardware-Merkmalen, probiert es Computer eindeutig zu identifizieren und meldet dann an Microsoft, ich bin da und da installiert mit dieser Nummer. Und wenn das natürlich hunderte von Computern mit der gleichen Seriennummer machen, dann kann man davon ausgehen, dass da irgendetwas schiefgegangen ist. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also entweder ist es tatsächlich mehrfach schwarz kopiert worden. Das ist immer wieder vorgekommen, kommt immer wieder vor, dass auch Händler, zum Beispiel Computerhändler, die gleiche Version immer wieder installieren.
Ach ja.
Ja, das fliegt dann auf und dann kannst du hingehen und den Händler verpfeifen und dann wird dein Windows, das du in gutem Glauben gekauft hast, wahrscheinlich oder eigentlich, so sagt es Microsoft, dann legalisiert und dann
darfst du... Das ist ja nett, aber das hat, das ist schon eine Menge Scherereien, bis du dann wieder draußen bist aus der Sache, oder?
So ist es. Also wie immer bei diesen Mechanismen, die wälzen einen Teil vom Umbill und vom Administrativaufwand auf den Nutzer ab. Und das ist auch mit dieser Aktivierung so. Also auch anfangs, wo sie eingeführt worden ist, hat es immer mal wieder Fehlalarm gegeben. Also die hat dann auf Hunderten und Tausenden und Zehntausenden von Computern gemeint, sie sei schwarz kapiert, was überhaupt nicht so war, weil einfach etwas nicht funktioniert hat. Und dann stehst du als Käufer von dem Ding da und musst dich mit dem Problem umschlagen, wo dir völlig am Arsch vorbeigeht. Weil das ist nicht dein Problem. Schwarzkopien sind Microsofts Problem. Und da sieht man natürlich auch so ein bisschen, da steckt halt ein gewisses Machtverhältnis, drückt sich da aus. Also du bist der Konsument, der das muss schlucken und du stehst einem grossen Computerunternehmen gegenüber, wo dir das kann aufoktroyieren kann. Was natürlich bei Microsoft jetzt mit dieser Marktmacht zu tun hat. Also wenn du deine Betriebssysteme und dein Office-Produkt auf 95% von allen Rechnern weltweit, von allen PCs hast können unterbringen, dann hast du eine Macht. Das ist ganz klar so. Und die kannst du nutzen und das macht Microsoft jetzt da für ihre eigenen Interessen. Und tatsächlich, sie haben das Recht, haben sie, weil sie diktieren, wenn du die Software installierst, dann nimmst du das EULA, also den End-User License Agreement oder Nutzer-Lizenzvertrag, den nimmst du an, den kannst du abnicken. Und dann steht dort drin, wir haben das Recht und wir machen das.
Sie haben das Recht, ein bisschen auf deinen Computer zu schauen, ob alles mit rechten Dingen zugeht,
genau,
oder was?
Genau, absolut.
Im Ernst?
Und krass. Also du nimmst das an und du hast ihn vielleicht nicht durchgelesen, den Vertrag, und weißt dann nicht, was du ihnen für Recht eingeräumt hast, indem du die Software benutzt.
Aber ich möchte einen Menschen sehen, der auch meine einzige so Lizenzrechtsvereinbarung, wo er jemals angekreuzt hat, ich akzeptiere, auch tatsächlich gelesen hat.
Das macht fast niemand. Aber es gibt ja inzwischen die Webseite, wo dir das auch so ein bisschen auseinandersetzt. Jetzt fällt mir wahrscheinlich die Webseite nicht mehr ein, aber ich würde sie sonst zur Not noch nachliefern. Sie heisst, glaube ich, Terms of Service, also TOS, I didn't read. Ja, das ist dann, wenn man nach dem googelt, findet man wahrscheinlich die richtige Adresse. Und dort sind also die Benutzungsbedingungen von Webdiensten und so auseinanderklamüsert. Man sieht, auf was dass man sich einlädt und kann entscheiden, ob man das will oder nicht. Weil auch da, also du kannst nicht zu Microsoft, also wenn du einen Mietvertrag unterschreibst oder einen Arbeitsvertrag, dann kannst du vielleicht ja noch gewisse Sachen aushandeln. Vielleicht hast du einen Gesamtarbeitsvertrag, wahrscheinlich auch nicht, das hat man immer weniger. Heutzutage.
Also, das ist gering, ja.
Und dort musst du auch immer so die ein oder andere Sache schlucken, aber je nach Verhandlungsposition kannst du vielleicht schon noch ein bisschen besser etwas aus. Also ein Buchvertrag zum Beispiel ist auch so etwas, da kannst einen Dummy-Vertrag unterschreiben, wo du dann nachher gefesselt und geknebelt wirst und nichts mehr verdienst an deinem Buch. Und sie alle sämtliche Nutzungsrechte abzügeln, die Verträge. Aber du kannst ja das vielleicht auch rausstreichen und aushandeln. Aber mit dem Microsoft handelt nicht Benutzerabkommen mit jedem einzelnen Nutzer aus.
Wahrscheinlich nicht.
Und die einzige Wahl, die du hast, du kannst das Produkt nicht benutzen. Die hast du natürlich und dort hätten ja wir Konsumenten so als Einzelne nicht, aber in der Gesamtheit tatsächlich Möglichkeit, gewisse Sachen zu Fall zu bringen. Die Aktivierung, die haben jetzt halt alle Leute geschluckt und darum existiert sie und darum ist sie Standard. Aber ich würde sagen, wenn ihn das wirklich stört, dann kann er zu Linux wechseln zum Beispiel. Das ist eine offene Software, die sagt, unser Prinzip ist, Software muss so frei sein wie Bier oder Liebe oder so. Ist ja dort die Philosophie.
Diese Sendung ist gesponsert von Eulbräu.
Ach so, ja genau. Das ist jetzt keine Absicht gewesen.
Aber man kann wechseln, ja. Man kann sozusagen Microsoft die kalte Schulter zeigen. Aber sind dir denn ähnliche Fälle auch von Mac bekannt?
Nein, also Apple fährt ja da eine andere Strategie, die verdienen ihr Geld mit Hardware. Also du kaufst dort für viel Geld einen schönen Computer aus Aluminium, der glänzt und leuchtet und dort lässt du deine Kohle liegen und darum rühren sie dir ja fängt Software hinten rein. Also du kommst das Betriebssystem gratis über ihre Apps, also auch sogar die Profi-Apps, zum Beispiel das Final Cut Pro, Schnittsoftware, Videoschnitt, früher mehrere tausend Franken, kannst du heute für 300 Euro oder Franken kaufen. Also durch das haben die auch keinen Kopierschutz drauf und du kannst auch kannst das umkopieren und das ist kein Problem. Mhm. Aber eben, es ist nicht so, dass Apple so grosszügig wäre, sondern die haben einfach ihr Geschäftsmodell sehr gut im Griff.
Okay. Du hast die Uhr im Auge.
Ja,
machen noch
genau
weiter,
so ist es.
Ja. Ich habe vergessen vorher, es gibt noch eine zweite Frage zum Thema Backup, nämlich wenn jemand eben das alles nicht gemacht hat, was unser Digitalexperte vorhin geraten hat, dann könnte Folgendes passieren. Nico schreibt, vor einer Woche aktualisierte ich mein iPhone 4S auf iOS 8. Kurz vor Schluss bekam ich in iTunes eine Fehlermeldung. Nun ist das iPhone im Wartungszustand und muss wiederhergestellt werden. Ich habe zuvor kein Backup gemacht. Haben Sie eine Idee, wie ich meine Daten noch retten kann?
Also in dem Wartungszustand ist es dann, glaube ich, so ziemlich vorbei. Also es gibt zwar Programme, die behaupten, sie können das, aber ich habe das nie durchgespielt. Und ich habe da so meine Zweifel, dass, also ich glaube, an dieser Stelle ist es tatsächlich so, da hat der Pech gehabt. Was aber könnte sein, und ich glaube, normalerweise, also wenn du es einigermaßen richtig konfiguriert hast, dann macht das eigentlich automatisch das Backup, bevor es das, also wenn du nicht das unbedingt so eingerichtet hast, dass es unter keinen Umständen Datensicherung durchführt, dann hat es das von sich aus gemacht und dann ist die Chance, glaube ich, relativ gross, dass da alles oder fast alles wieder vorkommt.
Wo findet man das dann? Ich habe keine Ahnung. Ja, von iPhones habe ich keine Ahnung.
Also es gibt ja verschiedene Methoden, Backups zu machen. Du kannst es entweder in die iCloud machen, dort ist manchmal ein bisschen
das
Problem.
Aber ich meine, wenn das Ding von selbst macht, wo macht es dann?
Wenn du es, also eben das hängt davon ab, wie du es konfiguriert hast. Ja. Du kannst das in iCloud machen, du kannst es lokal auf deinem Computer drauf machen und dann siehst du das eigentlich, es ist quasi unsichtbar, die Backups, die findet man nur, wenn man explizit danach sucht. Es zeigt es dir auch in der Übersicht, wenn es das letzte Backup gemacht hat, also dort mal nachschauen. Und eben, also das Gerät ist ja eigentlich, also muss Apple da gewisse Intelligenz zubilligen, also natürlich denkt sich das, bevor ich das Update durchführe, mache ich logischerweise nochmal die Datensicherung.
Mhm.
Aber ja, wenn es das aus welchen Gründen auch immer nicht gemacht hat, dann sieht es scheiter aus.
Aber du meinst, das sieht nicht ganz schlecht aus für Nico, oder?
Ja, das Dumme ist einfach, er kann ja mal im iTunes schauen, wenn es zeigt dort an, wenn es angeschlossen ist, wenn es das letzte Backup gemacht worden ist. dort, das beruhigt ihn vielleicht. Und sonst muss er tatsächlich einfach mal auf gut Glück das machen und dann mit Bangen und, wie sagt man, mit Hoffen und Bangen dann dem Ende von dem Vorgang entgegen schauen und dann sich überraschen lassen, was noch da ist und was nicht. Mhm. Ganz eine kurze Frage hätten wir, glaube ich, noch. Würden wir noch unterbringen?
Ah, eine, nur eine? So spät ist es bereits.
Ja, wir haben 5 Minuten vor 8.
Ja, die Fragen sind ja alle kurz. Ich weiß nicht, wie lange dann deine Antworten
genau,
sein müssen.
Genau, das Problem ist nicht die Länge von der Frage, sondern die Länge von der Antwort.
Genau. Keine Ahnung. Eine Stammhörerin kommt hier vor.
Pascal, ich, ja, ich glaube, hier ist auch heute ein bisschen, nimm das bitte nicht persönlich, ein bisschen enttäuscht, dass der
das?
Kevin nicht da ist.
Ah, die macht den Kevin lieber als mich, oder was?
Ich glaube, sie mag den Kevin lieber als uns beide.
Aha. Unglaublich. Damit sie sieht, dass wir nicht böse, charakterlich verdorbene Menschen sind, werde ich ihre Frage jetzt trotzdem stellen. Sie hat offenbar das neue Betriebssystem Yosemite.
Ja, Yosemite.
Yosemite.
Und sie hat Zürichdeutsch geschrieben.
Ja, ich übersetze das schon, kein Problem für mich. Sehr ja. Gut. Heraufgeladen und bis jetzt ist alles gut, schreibt sie, aber sie hat eine Frage. Wie kann sie ganze Kontaktgruppen als Mail-Empfänger einsetzen? Sie findet diese Funktion offenbar nicht mehr in dem Yosemite. Das ist das Neue von Apple.
Genau.
Ja? Ja,
gut. Mhm. OS 10.10, das mhm. ist seit kurzem.
Die Tiernamen sind ausgegangen, jetzt kommen Nationalparks dran.
Ja, so einfach Ortschaften in Kalifornien.
Aha. Okay.
Ja, mit diesen Katzen haben sie sich ein bisschen verrennt irgendwie. Ja, Yosemite ist nicht ganz so ausgereift, aber ich glaube, die Funktion, dunkt es mich, die hat es schon vorher so gegeben, wie sie sie jetzt immer noch gibt. Und zwar einfach macht man das über das Adressbuch am einfachsten. Dort kann man über Ablage, also Befehl, Ablage, dann neue Gruppe, so eine Gruppe einrichten, Mails dazufügen, also die Leute dazufügen, die in die Gruppe nie gehören. Und dann kannst mit Kontrolltaste drücken und links klicken, das ist ja quasi der Rechtsklick vom Mac, geht so, weil die keine rechte Maustaste haben, musst du so machen. Und dann kannst du, wenn du auf die Gruppe klickst, aus dem Menü dann den Namen auswählen und wenn du dort drauf klickst, hast du dann den Befehl Mail an Gruppenname senden und zack, dann geht es weg. Was man da vielleicht auch noch muss sagen, also die Massenmails, die gehen nur bis eine gewisse Anzahl von E-Mail-Empfängern, also ich würde sagen so 30, 40 ist je nach Provider schon bei 25 Schluss. Wenn du mehr schickst, dann rühren sie es gerade einfach weg wegen Spam, weil eben Spam, unerwünschte Massenmails, da sind die Regeln streng. Und da musst du irgendein Programm einsetzen, zum Beispiel den Mac Mass Mailer oder Mailings 2.0 im Mac App Store gibt es das. Und mit dem, das portioniert es dann und kann dann darum auch ein bisschen mehr verschicken als nur so die 25.
Und sonst musst du es einfach selber in mehreren Portionen schicken.
Ja, das ist natürlich dann mühsam. Also das ist wirklich, das willst du nicht machen oder nur wenn, vielleicht jetzt für einmal. Und sonst gibt es natürlich eben auch die Online-Newsletter-System. Ich glaube, Stadtfilter hat auch so eins, ich weiß jetzt nicht.
Wir haben auf jeden Fall einen Newsletter. Ob der ein System hat, weiß ich nicht.
Also Mailchimp.com ist dort der rechte Bekannt. Und ja, da kann man das einrichten und auch...
Und die verhindern dann, dass es irgendwo anders als Spam vermeintlich erkannt wird.
Also der Vorteil ist eben auch, wenn du dort so eine Plattform brauchst, dass die ja bekannt ist, so als Newsletter-Versender und darum wird es weniger rausgefiltert, als wenn du das selber machst, weil eben du als Privatanwender machst... Da bist du eigentlich nicht berufen, um das zu machen. Und darum ist
du bist grundsätzlich verdächtig.
So ist es. Und jetzt sagt mir Sayonara Nariko aus Heavenly Sword. Also nicht, dass ich das jemals gespielt hätte, aber ein Spiel, das Heavenly Sword heisst, das kann doch eigentlich nur grossartig sein.
Erkennt man auch die Affinität von Nerds und Metal, weil Heavenly Sword könnte auch ein Metal-Album sein.
Absolut, ja, ich glaube, das gibt es absolut. Und ich glaube jetzt nicht, es sieht so nach japanischem, wie heissen die Comics?
Manga.
Genau, so sieht es aus. Ich weiß nicht, wie gross das dort überschneidig ist zu Metal, aber...
Ja, gibt es auch.
Gut, eben jetzt, wo es interessant wird, ist leider die Sendung fertig. Ich sage dem Dominik Dussek vielen Dank. Hummerbox Live kommt dann erst im neuen Jahr wieder, nämlich am 27. Januar 2015, Ende Dezember. Legt mir verdienter oder unverdientermaßen eine kleine Pause ein. Fragen für diese Sendung wie immer schon auf digital@stadtfilter.ch. Wie immer gibt es schon vorab eine kleine Antwort per E-Mail, dass ihr nicht zu lange müsst warten müsst. Lob, Tadel, Themenwünsche, ihr kennt den Spruch. Und nächste Woche geht es dann los. Wir steigen in die Hose und machen uns einen grossen Jahresrückblick mit Tops und Flops und Auf- und Absteiger 2014. Ich sage bis dann. Vielen Dank. Jetzt haben wir doch überzogen. Ich habe fand ich, schaffe es noch vor der 8, aber nein, leider nicht. Ich sage gute Woche. Mein Name ist Matthias Schüssler. Tschüss miteinander.
Das Technikmagazin Digital ist euch präsentiert worden von Oilbräu, das naturtrübe Winterthurer Bier.